Moin zusammen und herzlich willkommen zu unserem sehr, 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 sehr guten Podcast, wie man aus dem Wald ruft, von und mit Forst erklärt. Und wir gehen direkt ins Thema rein. Felix, wo sitzen wir gerade? Ja, wir sitzen hier in Tharandt, in dem Hauptgebäude der Forstfakultät in Tharandt an der TU Dresden. Ich hatte hier heute Morgen schon einen Workshop und wenn ihr euch jetzt fragt, hey, wieso hört sich Jan genauso an wie Felix, dann liegt das daran, dass ich hier alleine in Dresden unterwegs bin und zu einem Podcast eingeladen werden. Zu unserem Gast kommen wir später. Vielleicht erstmal so ein bisschen noch zu dem, wo wir hier gerade sind und was so in den letzten Tagen, Wochen und vor allem Monaten passiert ist, weil ich habe nämlich mal in unsere Folgen reingeguckt und der letzte Podcast, den habt ihr im Mai gehört. Also das sind schon richtig, richtig Zeit seitdem vergangen. Der war gemeinsam mit Lydia. Seitdem sind so viele Sachen passiert. Ich vergesse wahrscheinlich die Hälfte, wenn ich es euch jetzt erzähle. Mit Lydia, mit der wir einen Podcast aufgenommen haben, haben wir auch ein Video veröffentlicht. Wir haben ganz viele weitere Videos veröffentlicht zum Thema Praktika gegen Akademiker, wo ich gegen den Forstwirt angetreten bin. All solche Sachen. Wir haben mit der Uni Freiburg zusammen Videos gedreht zum Thema Waldinvestment, zum Thema Walderholung. Also guckt unbedingt auch mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei, da seht ihr noch ganz viele spannende Sachen. Das haben wir so in den letzten Monaten gemacht, weswegen wir leider keine Zeit hatten, noch weitere Podcasts aufzunehmen. Außerdem haben wir an einem Buch geschrieben, das wird auch demnächst veröffentlicht. Wir haben einen Kalender designt für 2026. Wir haben ganz, ganz viel gemacht, aber umso schöner jetzt mal wieder zurück zum Podcast zu kommen. Und ich habe einen ganz wunderbaren Gast hier, von dem mir schon sehr viel erzählt wurde und schon von einigen Studierenden auch geschwärmt wurde. Und jetzt kommt es, mein Gast guckt schon ganz verdutzt. Und zwar sitzt mir gegenüber Professor Dr. Ernst van der Maarten. Er ist Professor für Dendrowissenschaften und er ist nicht nur irgendein Wissenschaftler. Er hat nämlich einen ganz besonderen Preis verliehen bekommen. Dazu kommen wir aber später. Wir fangen erstmal bei Ernst selbst an und was er so an Forschung macht und wie er hier zu uns in den Podcast gekommen ist. Ernst, stell dich gerne einmal vor.
Ja, nein, kann ich gerne machen. Also ich bin Ernst, wurde geboren in den Niederlanden, wie man sicherlich auch meinen Namen und auch meinen Dialekt schon ein bisschen erahnen kann. Ich wurde geboren in der Mitte des größten Wald- und Naturschutzgebietes des Landes und diese Umgebung hat mir von klein auf sehr begeistert und von daher war es für mich sehr naheliegend, um mich für einen Studiengang Wald- und Naturschutzmanagement, so heißt das in den Niederlanden, in Wageningen zu entscheiden. Ich habe dann im Master European Forestry, hieß das, studiert. Ein internationales Programm war dann auch eine Zeit an der Universität Freiburg, dort Kontakte geknüpft, wo ich nach meinem Studium dann eine Promotion angefangen habe. Ich bin da nicht alleine hingegangen, sondern zusammen mit meiner Frau, jetzigen Frau, damals Freundin Marike. Wir haben uns kennengelernt beim Studium, sind zusammen nach Freiburg, haben dort beide promoviert und sind seitdem ein Dual Career Couple, haben am gleichen Tag unsere Verteidigung der Doktorarbeit gehabt, eine gemeinsame Feier. Dann sind wir nach Greifswald am Institut für Botanik und Landschaftsökologie gewechselt für einen Postdoc in Waldökologie und seit 2018 sind wir hier mit eigener Arbeitsgruppe an der TU Dresden tätig und eigentlich bereits in der Doktorarbeit habe ich mich sehr interessiert oder viel gearbeitet mit Jahresring als Dendroökolog, also Ökologie. Da geht es immer um Beziehungen zwischen belebter und unbelebter Umwelt. Und in der Dendroökologie ist einer der Hauptthemenfelder die Klimasensitivität des Baumwachstums. Also wie reagieren Bäume auf Witterungsbedingungen, auf Extrem. Und indem man das Jahrring-Archiv liest, da Informationen rausholt, kann man sehr viele Kenntnisse gewinnen. Und das ist, was ich als Jahrring-Forscher, als Dendrowissenschaftler unter anderem mache.
Ja, spannend. Also erstmal muss ich daran denken, dass ihr wahrscheinlich den längsten Umzug gemacht habt, den man in Deutschland, glaube ich, machen kann, von Freiburg nach Greifswald.
Genau.
Da bist du immer einen Tag unterwegs. Ja. Sehr cool und spannend, dass ihr hier seid. Und ihr sitzt auch im gleichen Büro. Also ihr seid euer Leben lang schon quasi für den Forst unterwegs. Sehr cool, freue ich mich. Ja. Wir müssen, glaube ich, so wirklich ganz basic anfangen,
ja.
Weil ihr da draußen, die uns jetzt zuhören, ihr wisst bestimmt, was ein Jahrring ist. Also ein Jahrring ist ja das, was, wenn man einen Baum fällt, man an der Schnittkante sehen kann. Wie entsteht ein Jahrring? Also warum ist der in einem Jahr, warum sieht das Holz dann unterschiedlich aus? Warum ist das überhaupt so?
Ja, während der Vegetationsperiode, also bei Laubbäumen, wenn sie Blatt tragen, wachsen Bäume auch. Und früh in der Wachstumsperiode bilden Bäume sogenanntes Frühholz, hat häufig eine etwas hellere Farbe. Auch in der zellularen Aufbau ist das leicht unterschiedlich. Und wenn im Sommer die Bedingungen harscher oder wenn die schwieriger werden, wenn es trockener, warmer wird, dann wird Spätholz gebildet und während der blattlosen Zeit, in der Vegetationsruhe, wächst der Baum nicht und diese Abfolge von Holzbildung und Ruhe führt dazu, diese Farbunterschiede, dass man jedes Jahr in gemäßigten Klimazonen, wo wir ja drin erleben, dass man jährlich Jahresringe hat, die sich bilden.
Und da kann man ja unter anderem halt ablesen, wie alt ein Baum ist, richtig?
Ja, genau. Ich denke, das ist vielen auch, werden viele erkennen, wenn ein Baum gefällt wird, dass man anfängt zu zählen und dann kann man darauf schließen, wie alt der Baum geworden ist. Aber das ist ja nur eine Information, die man da rausholen kann. Natürlich eine sehr spannende Information und auch in der Jahrringforschung, in der Dendrochronologie, so heißt die Wissenschaftsdisziplin, also stellt sich aus den griechischen Wörtern Dendron, Chronos und Logos zusammen, also die Lehre von Jahresringe, wenn man es frei übersetzen möchte, also die Lehre von der Zeit des Holzes, also Jahrring-Abfolgen. Und ich, bei Jahrring-Forschung denken auch die meisten in erster Linie an Datierung, also dass man einen lebenden Baum anbohrt, dass man darauf schließen kann, wie alt der Baum war. Aber was man auch machen kann, ist sehr lange Chronologien. Also wenn man einen Baum anbohrt, der Baum ist 100 Jahre, wurde 100 Jahre alt, man geht in einem alten Haus, nimmt da auch einen Bohrkern. Man kann diese Ringmuster kann man übereinander legen und dadurch sehr lange Chronologien erstellen und mit den Chronologien dann auch archäologische Funde zum Beispiel oder alte Häuser auch datieren.
Jetzt muss man nochmal zurückgehen, weil man kann ja quasi nur zurückgehen. Heißt, wenn ich den Baum fälle und dann irgendwann, weiß ich nicht, 30 Jahre im Schuppen liegen lasse und vergesse, dann und ich erzähle es jemandem und der guckt sich den an, der weiß ja nicht so richtig, wann der gefällt wurde. Ja. Also muss man ja noch ein bisschen mehr wissen, als nur wie alt der Baum ist. Also der Baum speichert ja noch mehr Informationen in den Jahrring, oder?
Ja, also für zum Beispiel Datierungszwecken, was man macht, ist, dass man die Jahrringbreiten misst und das daraus resultierende Jahrringmuster ist sehr charakteristisch. Das ist wie eine Signatur für natürlich eine bestimmte Baumart in einer bestimmten Region. Und man kann lange Chronologien erstellen, indem man Holz unterschiedlichen Alters, aus unterschiedlichen Zeitperioden miteinander kreuzdatiert. So nennt sich das Prozess. Also es ist ein Prozess, wo man die Jahrringmuster übereinander legt. Also wo man zum Beispiel einem 100-jährigen Baum, die in diesem Jahr gefällt worden ist, verknüpft mit ältere Hölzer, wo man immer diese Überlappungszeiträume hat.
Was beeinflusst so eine Jahrringsbreite genau? Also was sind das
die,
für Faktoren?
Die Umweltbedingungen, also die Witterungsbedingungen. Und man kann einfach sagen, wenn die Wuchsbedingungen für einen Baum auf einem bestimmten Standort gut sind, bildet ein Baum breite Jahresringe, sind sie schlecht, dann bildet der Baum schmale Jahresringe. Und was jetzt gut oder schlecht ist, das ist standortabhängig und baumartabhängig. Also es gibt Standorte, wo Baumart A an seiner Trockenheitsgrenze ist, aber wo Baumart B eigentlich optimale Bedingungen vorfindet. Also da sind dann auch die Jahrringmuster unterschiedlich. Also man kann jetzt nur sehr begrenzt Jahrenchronologien von unterschiedlichen okay. Baumarten miteinander kreuzdatieren oder miteinander verknüpfen.
Okay, also es wird immer komplexer, je weiter wir jetzt, je weiter wir reingehen. Also am Anfang waren wir noch da, dass man sagt, okay, man kann an dem Jahrring das Jahr abzählen. Dann haben wir gesagt, okay, die Jahrringbreiten sind unterschiedlich, je nachdem, ob es zum Beispiel viel Wasser gab, dann wächst der Baum viel oder wenn es mal sehr trocken war, dann wächst er eben wenig. Ja. Aber die Baumarten selbst unterscheiden sich dann auch nochmal. Also nicht jeder Baum wächst unterschiedlich gut.
Manche Baumarten, die sind Trockenstress, trockenheitstoleranter als, als andere. Und dementsprechend leiden manche Baumarten auch mehr oder weniger oder profitieren sogar von vergleichsweise trockener Sommer, wogegen andere Baumarten dann sehr, sehr leiden. Also diese Chronologien, die für eine Datierung in der Dendroarchäologie, also in der Jahrringforschung, die sich darauf fokussiert, um archäologische oder historische Fragen zu beantworten, werden solche Vergleichschronologien, Referenzchronologien immer entwickelt für bestimmte Baumarten und Regionen. Mhm.
Okay, und jetzt habt ihr so einen riesigen Zeitstrahl und wisst, okay, welcher Baum wie gewachsen ist und wann und wo. Was macht ihr dann damit? Also was, sag ich mal, was ist der Wert für die Wissenschaft, dass du Professor dafür geworden bist?
Ich denke, im Bereich der Dendroarchäologie, der Wert besteht ja darin, dass man über Holzfunden Einblicke gewinnen kann in der Menschheitsgeschichte, in verschiedene Epochen, wie die Leute gelebt haben. Mhm. Ich dagegen, es gibt in der Jahrringforschung sehr viele unterschiedliche Subdisziplinen. Dendroarchäologie ist wohl am bekanntesten. Ich selber bin, wie gesagt, bezeichne mich eher als Dendroökologe. Also ich nutze Jahresringe, um ökologische Fragen zu beantworten.
Was wäre das zum Beispiel für eine Frage? Und
Fragen zur Klimasensitivität des Baumwachstums. Also wir sind der Forstwissenschaft und auch der Gesellschaft steht für die große Frage, wie Wälder resilienter gestaltet werden können, wie der Wald der Zukunft aussieht. Und eine Möglichkeit, die man da hat, ist die Klimasensitivität und Wachstumsreaktion von Baumarten, von Herkünften auf Witterungsextreme, um die zu untersuchen. Und das ist ein Themenfeld, worauf ich in meiner Forschung sehr stark fokussiere. Also wir bohren zum Beispiel Bäume an, messen die Jahrringbreiten, haben Chronologien und diese Chronologien, die nutzen wir nicht, um zu datieren, weil wir wissen ja, wann wir die Bohrkerne genommen haben, aber wir nutzen die Chronologien, um sie zu vergleichen mit Umweltdaten, also mit Temperatur, mit Niederschlagsdaten und mit etwaig andere Daten, die wir zur Verfügung haben und können dann herausfinden, wie trockensensitiv Baumarten auf bestimmten Standorten sind, wenn wir uns Herkünfte anschauen. Also es gibt zum Beispiel nicht nur die Rotbuche. Rotbuch hat einen sehr großen Verbreitungsgebiet, wie vielen anderen Baumarten auch. Und je nachdem, aus welchem Bereich des Verbreitungsgebietes man Material hat, kann es auch durchaus Unterschiede geben in der Klimasensitivität. Und in meiner Forschung vergleiche ich Baumarten, vergleiche ich Herkünfte im Hinblick auf ihre Klimasensitivität und ihre Resistenz und Resilienz gegenüber Extremen.
Anhand der Jahrringe.
Anhand der Jahrringe, ja.
Spannend. Also man muss sich das so ein bisschen vorstellen. Heißt, man, also für die Leute vielleicht zu Hause, die selbst Wald haben oder mal Brennholz werben, die fällen einen Baum, schneiden den um und dann zählen sie quasi die Jahrringe zurück.
Ja.
So wie du das jetzt eben über Bohrkerne machst, du fällst nicht jeden Baum für deine Arbeit. Nein. Also da wird quasi einfach nur ein dünner Holzstift rausgezogen. Und dann kann man anhand der Jahrringsbreiten, also man zählt quasi zurück, okay, ich bin jetzt im Jahr 2025 und jetzt gehen wir mal zurück und du guckst dann ja zum Beispiel, welche Ereignisse, zum Beispiel Extremwetterereignisse, extreme Trockenheit und so weiter. Und dann sagst du, okay, weiß nicht, 75, 1975 war besonders trocken.
76,
ja. Perfekt, ja. Und dann sagst du, okay, ich zähle jetzt 49 Jahrringe zurück und sehe, okay, der Jahrring, der im Jahr 1976 entstanden ist, der ist besonders breit, besonders dünn Vergleich zu dem restlichen. Oder wie kann man sich das vorstellen? Ja,
ja, genau. Genau so macht man das. Es gibt verschiedene Ansätze, wie man, und die sind komplementär, verschiedene Ansätze, wie man die Klimasensitivität untersucht. Also wenn man sich vorstellt, man hat Bohrkerne gezogen und man erstellt anhand der Bohrkerne eine Chronologie und die ist 100 Jahre lang, dann kann man diese Zeitreihe, diese Chronologie, die kann man zum Beispiel in, verknüpfen mit Jahrringdaten, indem man die Beziehungen über eine Korrelationsanalyse, also welche Beziehung gibt es, wenn Bäume besser wachsen, ist das in Jahren, dass auch es vergleichsweise warm, kalt, trocken oder nass ist. Also diese Beziehung, wie die gerichtet ist, kann man untersuchen. Aber man kann auch ganz gezielt sogenannte Weiserjahren sich anschauen. Und Weiserjahren sind genau die Jahren wie 76, also Jahren, wo die Jahrringbreiten sehr extrem auffällig schmal oder auch breit sind, wobei wir als Jahrringforscher in der Regel uns nur interessieren oder fast nur interessieren für die extrem schmale Jahresringe, weil extrem breite Jahresringe auch häufig mit Bewirtschaftung zu tun haben. Also wenn in Wälder, in Wirtschaftswälder zum Beispiel eine Durchforstung durchgeführt wird, heißt, stehen die, mehr...
Die Bäume muss man vielleicht erklären. Man hat einen Baum und das ist ja eigentlich der Sinn der Forstwirtschaft, dass man den Zuwachs oder das Wachstum der Bäume so ein bisschen lenkt. Heißt, man sagt, okay, ein Baum, der sieht besonders gut aus, daneben steht einer, der sieht nicht so schick aus, den können wir nicht so gut verwenden. Und die konkurrieren ja um Wasser, Licht und so weiter. Und heißt, der, der nicht so schick aussieht, der nicht so gut verwendet werden kann, der wird abgeschnitten. Ja. Und dann hat der schöne Baum in Anführungsstrichen, also der wirtschaftlich wertvollere Baum, hat dann mehr Platz, eine größere Krone und wächst dann entsprechend schneller. Also das ist das, was du meinst.
Genau, mit, genau.
Die Bewirtschaftung hat den großen Einfluss.
Ja. Und wenn wir dann so ein positives Weisejahr sehen, also plötzlich von dem einen auf dem anderen Jahr in einer Jahrringchronologie geht, nimmt die Jahrringbreite enorm zu, dann kann man natürlich schauen, was da mit dem mit den Witterungsbedingungen los war, aber die Erklärung liegt häufig in der Bewirtschaftung und nicht in der Witterung. Also von daher schaut man sich in der Regel die negative Ereignisse oder Weisejahren an, weil das häufig die Jahren sind, wo entweder Witterungsbedingungen oder andere anderweitige Schadfaktoren auf den Baum gewirkt haben. Also es können auch Insekten sein, die die Blätter gefressen haben. Das kann ein Spätfrost sein, wodurch ein Baum wieder neu hat austreiben müssen. Aber es kann auch Trockenheit zum Beispiel sein, wenn es sehr trocken wird im Sommer, dann können Bäume auch dazu gezwungen werden, um ihr Wachstum einzustellen. Also das sind verschiedene Ursachen. Und diese zwei Methoden gibt es also, dass man langfristig guckt, wie ist die mittlere Beziehung zwischen Witterung und dem Wachstum und dass man in Einzeljahren schaut. Und diese Kombination ist deshalb sehr wichtig, weil es durchaus vorkommen kann, dass, und da gebe ich immer den Studierenden auch in meinem Modul Dendroecology ein Beispiel aus Mecklenburg-Vorpommern, wo 2011 es im Sommer in wenigen Tagen sehr hohe Niederschlagsmengen gegeben hat, so hoch, dass man auf den Waldwegen Kanu fahren konnte, teilweise in der Umgebung von Greifswald. Ja. Und wenn man die Bäume, zum Beispiel die Buchen, entlang solchen Waldwegen anbohrt und man schaut sich die Klimasensitivität an, sieht man langfristig, dass die Buchen zum Beispiel trockensensitiv sind, sprich, wenn mehr Wasser zur Verfügung stehen würde im Sommer, würden die besser wachsen. Aber wenn man in den Weisejahren guckt, dann sieht man, dass in 2011 es zum Beispiel viel zu nass war. Man konnte ja Kanu fahren auf den Waldwegen. Und das ist natürlich auch nicht gut für die Bäume, weil dann die Feinwurzeln aufgrund von anaeroben Bedingungen zum Beispiel absterben. Und das wirkt sich dann auch negativ aufs Wachstum aus. Also diese Kombination gibt Einblicke einmal in diese langfristige, mittlere Beziehungen, aber auch in weniger häufig auftretende Einzelereignis und wie die sich dann auf dem Wachstum auswirken.
Das, was du jetzt erklärt hast, sind ja wirklich die absoluten Basics, ne? Also, dass man sagt, okay, der Baum, wenn er zu viel Hitze abkriegt oder zu wenig Niederschlag, dann wächst er eben schlechter. Das hat, also würde ich sagen, habe ich jetzt als Student auch mitgekriegt, aber dein Forschungsbereich geht ja auch weit darüber noch hinaus. Was sind so die Erkenntnisse, die du so hast, vielleicht, weiß nicht, nenn mal deine Top 3 spannendsten Erkenntnisse, wo man jetzt sagen würde, okay, krass, dass man das irgendwie aus einem Jahrring ablesen kann oder dass das irgendwie ja sichtbar ist in einem Jahrring, das finde ich total abgefahren. Ich fange mal vielleicht an, weil ich habe nämlich auf der Uni-Seite einmal kurz in dein Portfolio geguckt, der Arbeiten, die du veröffentlicht hast. Und ich fand es ganz witzig, weil du auch gerade dieses Thema Dendroarchäologie angesprochen hast, quasi die Forschung rückwirkend. Und da war ein Paper, das du mitveröffentlicht hast, Tracing Forest History in the Erzgebirge Through the Woods, Finds from the Medieval Silver Mines of Diepoldeswalde. Heißt übersetzt, die Forstgeschichte, die man aus den mittelalterlichen Silberminen aus Diepoldeswalde ablesen kann. Was hast du da untersucht?
Gute Frage. Und schön, dass du das auf der Webseite gefunden hast. Da hat es jetzt gerade vergangene Woche auch eine Publikation in Zeitschrift Dendrochronologia, das ist so ein bisschen die Hauszeitschrift der Jahrringforscher gegeben. Wie gesagt, man kann Jahrringforschung und die Methoden, die kann man für unterschiedlichsten Fragestellungen bearbeiten oder nutzen. Und hier in Tharandt sind wir ja unweit vom Erzgebirge und seitdem Rick und ich nach Tharandt gekommen sind, haben wir Kontakt auch mit dem Landesamt für Archäologie in Sachsen, hier in Dresden, auch intensiviert und sind da auch in mehrere oder in mehrere Studien arbeiten wir mit denen zusammen. Und das Erzgebirge heißt ja auch nicht umsonst Erzgebirge. Es hat eine sehr lange Bergbautradition, Silberbergbau. Und diese Minen, die wurden ja gestützt durch hölzerne Konstruktion. Und da bei den archäologischen Untersuchungen wurden im Laufe der Zeit sehr große Mengen an Holz gesammelt oder geborgen oder beprobt. Und über die Methode der Kreuzdatierung, also das Überlappen von Jahrringmuster, kann man die Hölzer datieren. Das ist natürlich einerseits spannend für die archäologische Fragestellung, um zu verstehen, wie die Dynamik auch in der Entwicklung, die zeitlichen Abläufe in der Entwicklung der Erzgewinnung und des Silberbergbaus waren. Aber es ist auch aus forstwissenschaftlicher Sicht spannend, da wir auch Einblicke gewinnen in den verwendeten Hölzern. Also wir kriegen eigentlich auch Einblicke in die damalige Waldzusammensetzung. Und was in dieser Studie gemacht worden ist, das ist an den vielen, vielen Proben, die gesammelt worden sind, dass die datiert wurden und dass auch geschaut wurde, wie sich in relativ kurzer Zeit die Landschaft auch verändert haben muss von Bergmischwälder hin zu relativ offenen Landschaften, wenn mit Wald, dann mit Pionierbaumarten.
Okay, heißt, du kannst quasi aus den Jahrringen ableiten, wie der Wald damals ausgesehen hat?
Naja, vielleicht nicht an den Jahresringen selber, aber man kann, wenn Proben genommen werden, kann man an den, zum Beispiel an den anatomischen Merkmalen, also wie kann man bestimmen, welche Baumart das war. Und rein über die Mengen, wie viel Holz wurde in einer bestimmten Zeit in den Minen, in den Bergwerken von bestimmten Arten genutzt und wie war die zeitliche Entwicklung in der Holznutzung, Man kann indirekt. Also wir nutzen die Jahresringe da eigentlich lediglich zwischen Anführungszeichen, um es zu datieren. Okay. Und die Einblicke, die man dann zusätzlich gewinnt, ist, dass wir wissen, welche Arten wie häufig vorkamen. Das, ja.
Also dass man zum Beispiel sagt, okay, am Anfang wurden immer Fichten genommen und da kann man eben diese Jahre datieren und dann waren irgendwann alle Fichten weg, so nach dem Motto, und dann musste man Birken oder Kiefern oder was auch immer nehmen. Ja. Also so, darüber kann man das sehen. Und das finde ich auch ganz spannend, das ist ja meistens so bei der Archäologie, wenn man keine Niederschriften hat, also keine Bücher die oder keine Bilder, die irgendwie den Wald von damals darstellen, ja, dass man dann über solche Methoden herausfindet, wie der Wald damals ausgesehen hat, über die Stützpfeiler in den Silberminen des Erzgebirges. Finde ich abgefahren. Genau. Der Titel deiner Publikation hat mich auf jeden Fall richtig angesprochen.
Ja. Wir machen da übrigens auch noch was ganz anderes, was vielleicht eher noch als mehr abgefahren gelten kann. wir beschäftigen uns da auch mit der sogenannten Anthrakologie. Okay. Anthrakologie ist die Holzkohleforschung. Das ist die Wissenschaft, die sich mit Holzkohle beschäftigt. Mhm. Und wir sind jetzt nicht in Grillkohle interessiert, sondern in historische Holzkohle. Bei der Erzverarbeitung im Erzgebirge, aber im Harz und in der Umgebung von Freiburg, überall, wo Erzen in der Vergangenheit bearbeitet oder verarbeitet wurden, hat man Holzkohle gebraucht, Holzkohle, um die Erzen verhüten zu können. Und diese Holzkohle wurde in Holzkohlenmeiler, wie man sie jetzt noch mal hier und da im Harz oder hier in Tharandt, gibt es einen Meilerverein, die bauen jedes Jahr einen Meiler auf, wie sie in Holzkohlenmeilern produziert worden sind. Und diese historische Holzkohlenmeiler, die Überreste davon, die kann man heutzutage ganz leicht über ein digitales Geländemodell, also es gibt Laserbefliegungsdaten für ganz Sachsen, gibt es auch für andere Bundesländer, da kann man diese Relikte kann man finden. Wir fahren dorthin und wir nehmen Proben. Da sind nach wie vor Reste von Holzkohlestücke drin. Und diese Reste, die können wir systematisch beproben. Und wir können die uns anschauen unter einem Digitalmikroskop und dann auf die Baumarten schließen. Wenn wir ausreichend Jahresringe haben, können wir die auch dendrochronologisch datieren. Sonst bedienen wir uns der C14-Datierung. Und über diese historische Holzkohlemeiler kriegt man ganz genaue, ganz detaillierte Einblick in der lokalen Waldgeschichte. Weil man hat ja natürlich keine Holzkohlemeiler errichtet und das Holz kilometerweit transportiert. Das Holz war schwer, also man hat das vor Ort direkt verkohlert. Und da sieht man teilweise auch Mehrschichtigkeit in den historischen Holzkohlemeilern, wo wir dann klassische Arten, wie zum Beispiel auch Tanne, in der älteren Schichten sind klassische Arten für Bergmischwälder, wobei wir in den höheren Schichten dann zum Beispiel Pappel oder Birke finden. Also die Flächen, die wurden entwaldet und da sind wieder Wälder aufgekommen mit eben Pionierbaumarten.
Und die wurden dann wieder abgeholzt.
Und die wurden dann auch wieder abgeholzt und wieder verkohlt.
Okay, ja, abgefahren. Also aus den Überresten von Holzkohlemeilern könnt ihr quasi ein Stück weit nachbilden, welche Wälder es früher mal hier gab. Abgefahren, ja. Gibt's noch so Sachen, wo du sagst, hättest du das vorher gewusst, du hättest dich noch früher mit der Dendrochronologie oder der Dendrowissenschaft beschäftigt. Was sind noch so Ergebnisse? Oder vielleicht, um noch so ein bisschen zurück zum Thema Klimawandel zu kommen, was sind da Ergebnisse, die dich überraschen?
Naja, wie gesagt, ich habe sehr viel Forschung zur Klimasensitivität des Baumwachstums gemacht und in einigen groß angelegten Studien für Hauptbaumarten Europas konnten wir sehr eindrucksvoll zeigen, dass Bäume zunehmend unter Stress leiden, allem voran auch die Rotbuche, wo wir sehen, dass das Wachstum abnimmt und gleichzeitig die Trockensensitivität zunimmt. Und das ist natürlich als Forstwissenschaftler ein klares Warnsignal, auch für die Zukunft. Da ist es wichtig, um diese Veränderungen auch zu verstehen.
Kannst du diesen Begriff Trockensensitivität nochmal erklären? Also weil du sagtest jetzt, also die leiden unter der Trockenheit, heißt, wenn wir zurückdenken an die Jahre 2018, 19, 20, dann sieht man, okay, die Jahrringe sind dünner geworden, weil sie einfach schlechter wachsen. Ja. Und dann sind sie auch empfindlicher gegenüber Trockenheit, die jetzt kommt? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, Trockensensitivität ist ein Begriff, welches wir in der Jahrringforschung nutzen, um eigentlich Wassermangel anzudeuten. Und durch die Erwärmung sieht man auch längerfristig, dadurch, dass die Bäume Wasser nutzen für ihre Photosynthese, sie transpirieren ja auch Wasser, dass durch die Erwärmung und ausbleibenden zusätzliche Niederschläge beziehungsweise teilweise auch Veränderungen in der Saisonalität, ein Niederschlagsmuster, wo im Sommer sehr lokal sehr viel oder eben auch sehr wenig Niederschlag fällt, und Trockensensitivität, dass die zunimmt. Das sehen wir zum Beispiel, wenn wir eine Jahrringchronologie haben und wir gucken uns diese Beziehungen an und wir schauen uns die in den letzten 30 Jahren an und vergleichen es mit den 30 Jahren zuvor, als die Erwärmung, die ja seit den 80er Jahren erst so richtig anläuft, sehen wir, dass zum Beispiel Korrelation, also Beziehungen, positive Beziehungen mit Trockenheitsindizes, also mit Wasserverfügbarkeit, dass die viel, viel stärker werden. Mhm. Und die Rückgänge im Wachstum, das sind teilweise auch nicht die einzelnen Jahresringe, aber auch in der Produktivität, also im Grundflächenzuwachs. Also ein Baum bildet jedes Jahr eine gewisse Menge an Holz. Und bei Jahrringbreiten, wenn ein Baum jedes Jahr die gleiche Menge an Holz bildet, aber immer dicker wird, dann müssen die Jahresringe logischerweise auch immer schmaler werden. Mhm. Und die beim Grundflächenzuwachs, da schaut man sich nicht die Jahrringbreite, sondern die Fläche an. Also,
okay, heißt, ich schneide den Baum quasi ab in der Theorie.
Ja, in der Theorie.
Und das, was ich als Fläche.
Ja, für einen einzelnen Jahresring, was als Fläche dazukommt. Und da sieht man dann auch teilweise Rückgänge, und aus Mortalitätsstudien wissen wir, dass ein klares Stresssignal bei Bäumen, dass das negative Trends in diesem Grundflächenzuwachs sind.
Also ihr seht, also ihr könnt quasi am Einzelbaum sagen, dass der unter dem Klimawandel leidet.
Ja, genau.
Also
genau.
Das ist ganz, ganz eindeutig.
Es ist natürlich immer, wir machen ja empirische Forschung. Also wir machen Forschung draußen in bewirtschafteten Wäldern. Also es ist natürlich letztendlich immer eine ganze Palette an Faktoren, die da wirken. Mhm. Aber generell diese Muster, dass wir zum Beispiel bei der Buche rückläufige Wachstumsraten sehen und zunehmende Trockenstresssignale beobachten. Das ist ein generelles Muster, das ist kein Einzelereignis, das ist ein langfristiger Trend, die ja klar als Warnzeichen auch alarmieren soll.
Jetzt hast du schon gesagt, es gibt natürlich auch Unterschiede in der Bewirtschaftung, also dass das natürlich auch Einfluss darauf hat.
Ja.
Bei uns wurde immer so gelehrt, und das ist ja auch das, was man immer so in der breiten Öffentlichkeit hört, der Wald muss strukturierter werden, er muss durchmischter werden. Ist das auch das, was du, sag ich mal, in den Jahrringen abliest, auch vielleicht rückwirkend, wenn du sagst, okay, ein gemischter Wald hat in den letzten 30 Jahren deutlich weniger unter dem Klimawandel gelitten und ist deswegen auch vielleicht besser gewachsen? Ist das auch was ihr nachweisen könnt, oder wie sieht das aus?
Das ist etwas, was auch nachgewiesen wird. Ich muss gestehen, in meiner Forschung, die sich vorrangig auf Wälder in Mitteleuropa, insbesondere auch in Deutschland, dann konzentriert, hat Mischung bislang weniger eine Rolle gespielt, was aber auch daran liegt, dass strukturreiche Wälder jetzt nicht prozentual einen vergleichsweise kleinen Flächenanteil einnehmen und natürlich sich auch die Frage stellt, wie die Wälder, wie wir sie jetzt haben, wie die reagieren auf sich ändernden klimatischen Bedingungen. Aber klar, es sprechen sehr viele Gründe für mehr Mischung, mehr Struktur, eben auch wenn ein Baumart wegfällt und man hat nur einen einschichtigen Bestand und der fällt aufgrund von Käfer oder etwaige andere Stressoren weg, dann ist plötzlich auch das komplette Waldinnenklima verschwunden und durch Diversifikation mehr Baumarten, mehr Strukturreichtum kann man dem entgegenwirken. Und wenn dann Baumarten wegfallen würden, dann sind immer noch welche da.
Die dann ein stabiles Klima haben und nicht mehr so viel Trockenheit.
Ja, ja. Also es ist auch, auch eine Art der Risikostreuung in dem Sinne.
Jetzt haben wir schon ganz viel über deine Forschung gesprochen, was man so an Jahrringen ablesen kann und so weiter. Jetzt bist du natürlich nicht irgendein Forscher, nicht irgendein Jahrring-Forscher. Wir wurden nämlich eingeladen. Ja. Du bist nämlich quasi der Forstwissenschaftler der letzten 2 Jahre. Jetzt guckst du schon ganz, ganz beschämt. Und zwar bist du mit dem Deutschen Forstwissenschaftspreis ausgezeichnet worden. Und zwar von der Eva Meyer-Stiel-Stiftung. Du wurdest in Freiburg ausgezeichnet. Kannst du gleich unbedingt ganz viel davon erzählen, wie das abgelaufen ist. Ganz kurz noch zur Stiftung. Wie gesagt, die Stiftung hat uns eingeladen, dich zu interviewen. Ich fand es super spannend, super cool. Kurz also zur Eva Meyer-Stiel-Stiftung. Die sitzt in Baden-Württemberg und bei dem einen oder anderen wird es jetzt klingeln beim Namen Stiel. Eva Meyer-Stiel ist tatsächlich die Tochter des Unternehmensgründers von Stiel und hat gemeinsam mit ihrem Mann Robert Meyer, der dir Ernst ja dann auch den Preis in Freiburg überreicht hat, in leitenden Positionen in der Firma Stiel gearbeitet. Und die beiden haben 1986 die Stiftung privat gegründet, also das losgelöst von dem Unternehmen Stiel selbst. Und die Stiftung fördert ganz viele unterschiedliche spannende Projekte im Bereich Medizin, Kunst und Kultur und vielen weiteren Feldern. Aber, und da wird es dann für uns interessant, vor allem auch im Bereich Wissenschaft und Forschung, im Bereich Wald. Und ich habe auf deren Seite gelesen, dass die eine Stiftungsprofessur für Feuerökologie und eine für forstliche Phytopathobiome gefördert haben. Also ganz spannend, hört sich an nach ganz vielen anderen spannenden Podcast-Projekten hier für uns. Und die Stiftung, und das ist nämlich jetzt das eigentlich Wichtige, die verleiht seit 2000 alle 2 Jahre den Deutschen Forstwissenschaftspreis. Da sind ganz viele spannende Wissenschaftler schon mit ausgezeichnet worden. Unter anderem der Betreuer meiner Masterarbeit, Dominik Seidel, mit dem wir hier auch schon mal einen Podcast aufgenommen haben, zum Thema Buche akut, also wie es der Buche in Deutschland und in Zeiten des Klimawandels geht. Hört da unbedingt mal rein, Buche akut. Dann Martina Mund, mit der hatten wir auch schon zu tun, auch über das Thema Buche akut. Professor Dr. Ulrich Schrammel, der Präsident des Deutschen Forstvereins ist und noch ganz viele ganz andere spannende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die da ausgezeichnet wurden. Wie kann man sich das vorstellen? Wie wird man mit dem Deutschen Forstwissenschaftspreis ausgezeichnet? Was muss man dafür machen? Was wäre der Grund, dass das Kuratorium gesagt hat, Mensch, der Ernst van der Maarten, das ist unser Forscher des Jahres.
Das ist eine sehr gute Frage. Das läuft folgendermaßen ab. Die 4 Forstfakultäten oder Forstfachrichtungen an den deutschen Unis, die können für den Deutschen Forstwissenschaftspreis bis zu 2 Personen nominieren. Diese Personen sollen natürlich besondere Leistungen in der Forschung, in der Lehre und idealerweise auch in der akademischen Selbstverwaltung, also irgendwie Beteiligung in Gremien, also irgendwelche Dienstleistungen auch für den Wissenschaftsbetrieb leisten. Und ich wurde da von der TU Dresden aus nominiert und bin da sehr verehrt, dass ich den Preis erhalten habe. Die Frage, warum ich das erhalten habe, kann ich für mich selbst schwer beantworten, aber
sehr bodenständig.
Ich bin nicht eine Person, ich mache das, was mir Spaß macht, ja. Und das mache ich mit Leidenschaft und Überzeugung, und wenn das gut ankommt, sei es in der Lehre, sei es in der Forschung, dann ist das sehr positiv und sehr gut. Ja. Aber ja, das, die Faktoren, die da mit reinspielen, ist natürlich gute Forschung, die sich in Zeitschriftpublikation, Drittmitteleinwerbung widerspiegeln soll, aber eben auch gute Lehre und diese akademische Selbstverwaltung.
Ich habe es auch schon am Anfang gesagt, also es wurde auch schon von dir geschwärmt, einige Studierende hatte ich schon getroffen, die waren, Ernst van der Maan, der ist so cool, macht so gute Forschung. Ist jetzt auch gemein, cool, also freut mich sehr, dass du da ausgezeichnet wurdest. Das war auf der Forstwissenschaftstagung,
genau,
richtig? In Freiburg.
Ja.
Da bist du aber lange hingefahren, oder?
Ja, aber auch sehr schön, weil Marieke und ich, wir haben ja dort 5 Jahre gelebt während der Promotion, oder etwa 5 Jahre. Außer das ist auch immer wieder ein bisschen ein Heimat. Zweite Heimat oder dritte Heimat oder wie auch immer man es mittlerweile nennen möchte. Also das war auch sehr schön und hat auch die ganze Preisverleihung für mich persönlich auch noch besonderer gemacht, weil man ja auch persönlich etwas mit dem Stadt Freiburg verknüpft.
Ja, ihr habt auch, habe ich gelesen, auch schon häufiger was mit der Eva-Meyer-Stiel-Stiftung zu tun gehabt. Also die haben auch schon Projekte von euch vorher gefördert. Was war das bei euch?
Bei uns hat es zweimal Unterstützung bei Forschungsprojekten gegeben. Zum Beispiel ein Projekt, wo wir die Klimasensitivität der Waldkiefer und der Rotbuche in Mecklenburg-Vorpommern entlang von einem Niederschlagsgradienten untersucht haben. Und aber nicht nur in der Forschung hat die Stiftung uns unterstützt, sondern auch in der Lehre. In 2022 haben wir gemeinsam mit Kollegen und Kolleginnen von der Universität in Wageningen einen 3-tägigen Exkursion organisiert gehabt zur Buche im Klimawandel. Mhm. Wir waren da in Thüringen, im Nationalpark Hainich, in Langula, aber eben auch bei einer holzverarbeitenden Firma in Kreuzburg unterwegs mit 20 Studierenden hier aus Tharandt und 20 Forststudierenden aus Wageningen, wo wir dann auch einen internationalen Erfahrungsaustausch
hatten. Klingt nach einem lustigen Austausch hier.
Ja, war sehr schön. Ja, das war sehr schön. Also die Stiftung, wie du auch bereits gesagt hast, ist in vielen Bereichen, aber insbesondere auch in den Forstwissenschaften sehr aktiv und leistet da sehr viel Stiftungsarbeit.
Mhm. Die beiden, habe ich gelesen, sind auch quasi im Wald aufgewachsen, so wie es bei dir auch ist. Und daher auch die Verbindung zum Wald sehr cool. Also spannend, was die da alles fördern. Jetzt muss man dazu sagen, dieser Preis ist mit sage und schreibe 50.000 Euro ausgelobt worden. Ja. Also 15.000 Euro gibt's für dich privat quasi. Ja, die kannst du hier in den Studentenkneipen in Tharandt auf den Kopf hauen. Und 35.000 Euro Forschungsgeld. Jetzt bin ich mal ganz gemein, frag direkt, was machst du mit den 15.000 Euro privat? Wo werden die investiert?
Wir haben, als wir nach Tharandt gekommen sind, ein Holzhaus gebaut.
Ja.
Und da sind noch
ein paar Baustellen offen.
Ja, da ein Baustellen nicht. Wir haben Schlüssel fertig gebaut. Ja. Also das ist alles fertig, aber da gibt es auch noch, da findet sich was verbunden mit dem Haus.
Ja. Und jetzt eigentlich die viel wichtigere Frage: Was machst du mit den 35.000 Euro Forschungsgeld? Was machst du, wo nie einer gesagt hat, ja, das fördere ich mal, dafür kriegst du Geld, die sind ja jetzt quasi zur freien Verfügung, oder was willst du da untersuchen? Gehst du in die nächsten Silberminen? Oder?
Nein. Bislang haben wir bei uns im Jaring-Labor hier in Tharandt uns insbesondere auf Jaring, auf der Untersuchung von Jaringbreiten und auch im Bereich der quantitativen Holzanatomie, also wo wir nicht uns lediglich die Jaringbreiten anschauen, sondern die, der zellulare Aufbau jedes einzelnen Jahresrings. Aber man kann auch Isotopen, Kohlenstoff- und Sauerstoffisotopen in den einzelnen Jahresringen untersuchen.
Das sind einzelne Atome? Oder?
Naja, zum Beispiel Kohlenstoff kommt in verschiedene Formen vor. Mhm. Man hat zum Beispiel, oder Pflanzen nutzen zum Beispiel 12 und 13 C, also 12 und 13 die Zahlen, die sagen, wie viele Neutronen das Kohlenstoffmolekül hat. Und Bäume haben die interessante Eigenschaft, dass sie diskriminieren gegenüber dem schwereren 13 C Isotop.
Okay. Und jetzt wird sehr fachlich.
Ja, ja. Jetzt wird es sehr fachlich. Ich versuche es dennoch sehr einfach zu erklären. Wenn Bäume zum Beispiel, wenn es trocken wird und Bäume werden gestresst, was sie verhindern wollen, ist, dass sie zu viel Wasser verlieren. Mhm. In den Blättern, da haben sie Spaltöffnungen, sogenannte Stomata, und irgendwann werden sie dieses Stomata schließen, um zu verhindern, dass sie unheimlich viel Wasser verlieren. Mhm. Dann ist in den Öffnungen unter den Stomata, da ist Luft drin mit einem bestimmten Verhältnis 13 und 12 C. Jetzt nutzen Bäume in der Photosynthese, also brauchen sie Kohlenstoff, um letztendlich Zucker wachsen zu produzieren und wachsen zu können. Und sie werden dann erstmal das 12C nutzen, bis es nicht mehr geht. Und dann müssen sie, wenn sie die Stomata nicht öffnen, müssen sie 13C nutzen. Und das Verhältnis zwischen 13C und 12C kann man ganz gut nutzen, um Trockenstressreaktionen detaillierter eigentlich zu untersuchen. Und für diese Isotopenanalysen ist es notwendig, dass wir einzelne Jahresringe abtrennen, dass wir die in einem chemischen Prozess eigentlich so behandeln, dass wir letztendlich das Alpha-Cellulose daraus extrahieren, weil diese Isotopenmessungen werden an Cellulose gemacht. Und wir haben jetzt bei uns im Labor gerade diese Cellulose-Extraktion etabliert. Und ich würde das Preisgeld jetzt nutzen, um bei der Rotbuche und der Orientbuche, sowohl in Deutschland als auch in Griechenland, Isotopenanalysen zu machen, die teilweise auch laufende Projekte ergänzen. Also wir haben ein großes Verbundprojekt mit vier Partnern in Deutschland, wo wir uns auf Orientbuche fokussieren, wo wir auch in Altbeständen in Deutschland und auch auf einer Herkunftsversuchsfläche Orientbuche und Rotbuche untersuchen. Aber da war bislang zwischen Anführungszeichen nur Jaringbreite und quantitative Holzanatomie geplant. Und das können wir jetzt durch dem Preisgeld auch um Isotopenanalysen ergänzen. Also das ist sehr,
klingt
sehr wertvoll.
Auf jeden Fall noch nach einem richtigen Deep Dive ins Thema Jahringforschung, ermöglicht ist. Auch ein kleiner Traum. Also deine Augen, die glänzen ein bisschen. Du bist richtig heiß drauf. Sehr cool. Jetzt gibt es ja noch eine Besonderheit im Forst erklärt Podcast, wie man aus dem Wald ruft, und zwar die Art der Folge.
Artenkenntnis mit Forst erklärt.
Ernst, was ist deine Lieblingsart, was ist deine Art der Folge? Und lass mich raten, es ist ein Baum und es hat irgendwas mit Jahrringen zu tun.
Es ist ein Baum, aber es hat nichts mit Jahresringen zu tun. Es hat mit Ästhetik zu tun. Okay. Meine Lieblingsart ist westliche Hemlocktanne, Zucha heterophylla. Einfach von der Ästhetik, wie gesagt, die Nadeln, die Leichtigkeit, die einfach der Baum aufstrahlt, finde ich sehr ansprechend. Jetzt im Hinblick auf Klimawandel ist das jetzt nicht unbedingt eine Alternativbaumart, die an vielen Orten in Betracht kommt, weil sie sehr feuchtbedürftig ist. Aber ich finde das einfach eine sehr sehenswerte Baum. Und es zeigt auch, wie divers oder wie variabel auch Nadelbaumarten sein können. Ja. Also nichts mit Jahresringer und vielleicht nichts mit klimaresiliente Baumarten, aber
einfach schön. Nur die Schönheit. Ja finde ich mal ganz witzig, wenn Wissenschaftler haben manchmal auch so ein ganz subjektives Verhältnis auf einmal zu Bäumen, dann ist es auf einmal, ja, der schöne Baum, naja, vielleicht pflanzt du dir einen in den Garten mit dem Preisgeld. Oder steht da schon einer?
Nein,
vielleicht wird es der ja noch sein. Ich glaube, ich könnte noch ganz viele spannende weitere Fragen stellen und du hast sicher noch ganz viele weitere spannende Dinge zu erzählen. Ich würde jetzt aber dennoch zum Ende kommen.
Ja.
Vielen lieben Dank für den Einblick, den du hier gegeben hast. Ich hoffe, es war teilweise, glaube ich, wirklich sehr im Thema drin, aber ich glaube, es war auch super spannend. Also gerade die Ausführungen, die du so zum Thema Klimawandel und auch dieser Dendrochronologie, also dass man anhand von ausgegrabener Kohle, ausgegrabenen Stämmen irgendwie ablesen kann, wie der Wald damals aussah, richtig, richtig spannend. Also vielen lieben Dank.
Ja, ich habe zu danken. Also das hat... ich fand es ein sehr nettes Gespräch und hat sehr viel Spaß gemacht.
Sehr schön. Ja, dann macht Jan nämlich jetzt eigentlich immer den Abschluss. Ich bin jetzt so ein bisschen überfordert, was man noch alles sagen soll und kann. Falls ihr uns noch nicht auf allen Social-Media-Plattformen folgt, dann schaut da auf jeden Fall mal rein. Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. Ich wollte gerade sagen, wir haben auch einen Podcast, aber den hört ihr ja gerade. Also ihr findet uns eigentlich überall. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, wie euch der Podcast hier gefallen hat. Ich fand ihn sehr spannend. Ich hoffe, euch hat er auch gefallen. Und dann bleibt mir jetzt eigentlich nichts mehr zu sagen als bis bald im Wald.